abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim ist wieder mit dabei. Hallo Tim.
Hallo Andreas, grüß dich.
Grüß dich. Und wir sprechen heute über das Thema von unserem letzten Simulator-Checkflug. Tim und ich waren zum ersten Mal zusammen im Simulator und zwar vorgestern Nacht, so schnell geht die Zeit schon vorbei. Da haben wir ein wenig Zeit, eher gesagt genau 3 Stunden miteinander verbracht. Hinter uns saß ein Prüfer, den hatten wir sozusagen im Nacken und hat uns einfach mal durch die Simulator-Welt geschickt, weil Tim musste sein OPC, sein Operator Proficiency Check verlängern. Ich kann schon kaum noch aussprechen. Ich musste meinen License Proficiency Check machen, mein LPC. Und auch wenn es was Unterschiedliches ist, dennoch ist es irgendwie ein Checkflug, weil das eine prüft die Verfahren des Betreibers und das andere die der Type-Rating-Verlängerung, aber die sind bei uns identisch. Von daher haben wir da viele, viele schöne Momente miteinander gehabt und auch ein paar nicht so schöne Momente, oder Tim?
Ja. Ja, und um das mal zu übersetzen kurz, OPC, Operator Proficiency Check und License Proficiency Check, LPC, das sind Befähigungsüberprüfungen auf Deutsch, halt wie du eben schon gesagt hast, Andreas, vom Betreiber und dann quasi den offiziellen Checkflug, den man einmal im Jahr machen muss. Und da hat uns unser Examiner, unser Prüfer, 3 Stunden lang durchgequält. Du hast angefangen mit deinem License Proficiency Check, also mit deinem jährlichen Checkflug, und ich habe dabei gesessen als Co-Pilot und versucht, dich nach Kräften zu unterstützen. Und dann haben wir nach der Hälfte der Zeit getauscht und dann habe ich meinen Operator Proficiency Check bekommen und du hast mich unterstützt.
Richtig, ganz genau. Man muss dazu sagen, wir sind das Ganze im Multicrew-Verfahren geflogen, also sprich, man durfte die Hilfe des anderen nutzen. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ist es für mich immer noch ungewohnt, die Hilfe des anderen mir zu organisieren, weil ich es einfach gewohnt bin, alleine zu fliegen die ganze Zeit. Aber man kann halt trotzdem die Arbeit an den anderen abgeben. Sagen, mach mal Checkliste oder ja, theoretisch, aber keine Ahnung. Tim, du hast mir sogar einmal die Hilfe angeboten, da ging es um den Senkrechtstart, das weiß ich noch, wo du gesagt hast, nimm doch GTCH. Sag ich, nein, ich will manuell fliegen. Ich will fliegen. Das fand ich sehr lieb von dir, dass du mich daran erinnert hast, aber ich wollte es wirklich fliegen, ja. Das stimmt, ja. Ja, ich bin ja zum ersten Mal in dem Simulator gewesen und du bist ja schon ein alter Hase, Tim, ne, auf dem Simulator. Du machst da ja noch viel mehr.
Ja, ich bin oft im Simulator. Ich war jetzt auch erst zum zweiten Mal in Frankfurt in dem Simulator, der allerdings die große Schwester von dem ist, der in Hangelar gestanden hat. Die sind ja nur eine Produktionszahl auseinander. Die sind quasi nacheinander vom Band gelaufen. Und trotzdem sind die unterschiedlich, haben die beide ihre eigenen Charaktere. Und ich musste mich da auch erstmal reinfummeln, muss ich sagen.
Der große Vorteil ist ja, Tim, dass du schon Prüfer bist auf diesem Luftfahrzeugmuster. Richtig? Ja, ne?
Ja, ja, genau. Ja, Prüfer auf dem. Das war ja auch das Lustige am Samstag. Ich hatte ja erst selber eine Prüfung abgenommen als Prüfer in dem Slot vor uns und konnte dann quasi direkt im Simulator sitzen bleiben, bin nur nach vorne gegangen und war dann selber Bewerber, wie es so schön heißt.
Ja, ganz genau, richtig. Ich finde das toll, wenn man nämlich Prüfer auf so einem Hubschrauber ist, weil du hast einfach den Vorteil, du lernst so viel aus diesen Szenarien, die sich vor dir als Prüfer abspielen. Ja, wenn da vorne 2 sitzen und du gibst denen eine Aufgabe und die arbeiten das ab, du lernst ja auch dadurch selbst immer was. Ja, deswegen, ich freue mich, wenn ich mal irgendwann so viel Erfahrung habe, dass ich sagen kann, ich werde mal Prüfer auf der Kiste, weil einfach dann so, bam, für mich ist das, ja, immer toll, wenn man so viel dazulernen kann. Wie ist das denn für dich, Tim, wenn du da hinten als Prüfer sitzt? Denkst du dir dann immer, boah, jetzt machen wir was ganz Fieses? Oder sagst du, nee, komm, das geht so nicht? Oder doch, da müssen die durch? Oder wie organisiert man sich als Prüfer für so einen Checkflug?
Wie heißt es so schön? Man sorgt erstmal für eine angenehme Prüfatmosphäre.
Richtig.
Nein, ich bin... Ich möchte nicht sagen, dass ich gelitten habe unter Prüfern, die ich schon hatte, die dann Multiorganversagen am Hubschrauber geprüft haben. Also wo dann Triebwerk ausgefallen ist, das andere hat gebrannt, die Batterie ist überhitzt und dann ist der Heckrotor noch ausgefallen. Also da gab es schon Prüfer, die wollten dann wirklich alles sehen und abprüfen und eigentlich nur das Versagen des Bewerbers dokumentieren, um ihm dann zu zeigen, ja, du kannst das gar nicht so gut wie ich und ich erzähle dir jetzt mal, wie man das besser macht. Da versuche ich, weiten Abstand von zu nehmen. Ich möchte, wenn ich im Simulator bin, den Leuten eigentlich das Gefühl geben, dass sie die Notverfahren beherrschen. Und man muss sich da als Prüfer manchmal selber auf die Finger hauen, weil man natürlich weiß, was man für Notverfahren einspielt und was man gerne sehen möchte. Aber man muss den Leuten die Zeit geben, das abzuarbeiten. Und das machen sie in der Regel auch alle sehr gut. Immer mit Nuancen. Und das Schöne ist, ich kann auch immer noch irgendwo was finden, wo ich Tipps geben kann, was man vielleicht anders machen könnte. Aber im Großen und Ganzen bin ich da immer sehr zufrieden. Und da ist im Simulator, finde ich, oft weniger mehr, einfach weil die Leute ja teilweise zum ersten Mal wirklich erleben, wie sie ein Triebwerk abstellen oder wieder anlassen oder wie sich ein Feuerverfahren wirklich darstellt, wenn ich den Brandhahn dann drücke, wo die Spritzufuhr vom Triebwerk gekappt wird und das Triebwerk dann ausgeht. Das sind ja alles Sachen, die man live im Hubschrauber gar nicht machen kann, wofür wir dann ja den Simulator nutzen.
Mhm. Das hast du aber schön gesagt, genau. Es geht nämlich darum, um eine angenehme Prüfungsatmosphäre zu schaffen. Das ist immer wichtig. Und es ist auch richtig, dass du sagst, wenn man will, kann man einen praktisch da durchfallen lassen, weil man einfach so fies aufdreht und sagt, hier, und die vorne sind ja wahrscheinlich sowieso nervös, wenn ihr nicht Best Buddies seid und sagt, ach komm, sondern man muss ja als Prüfer den Abstand wahren und dann sitzt man da vorne und denkt sich, ja, warte mal, wie war das nochmal und hin und her. Aber ihr fliegt ja alle viel auf der Kiste, ja, erheblich mehr als ich und schon erheblich länger als ich.
Hey, du hast ja auch mehrere Muster. Bei uns haben ja wirklich fast alle Piloten oder ja, doch, das Gros an Piloten hat ja nur die 145 im Schein. Die paar Fluglehrer, die wir haben, haben dann noch die 120 im Schein. Und dann war es das ja schon bei uns. Also die Jungs und jetzt auch ein Mädel in Zukunft, die können sich da schon gut drauf vorbereiten und sind da fit drauf. Und trotzdem, ja, wie du gesagt hast, die schwitzen schon so ein bisschen da vorne, weil die natürlich auch zeigen wollen, dass sie es können. Und es gibt halt wirklich auch nur die Situation, wo ich ein bisschen fuchsig werde, wenn ich merke, dass sich jemand überhaupt nicht drauf vorbereitet hat und überhaupt keine Ahnung hat, wie er so ein Notverfahren richtig abfliegt. Also wenn ich ihm eine Heckrotorstörung einspiele und er es dann gar nicht, wie wir es vorschreiben in unserem Manual, dann gar nicht so abfliegt, sondern sich irgendwas selber ausdenkt oder irgendwas ähnliches, da werde ich dann schon ein bisschen fuchsig, auch wenn er es dann vielleicht gut macht, aber das mag ich dann gar nicht. Also für so einen Checkflug sollte man sich schon vorbereiten, sollte man sich schon mal ein, zwei Stündchen nehmen, nochmal vorher ins Flight Manual gucken, also quasi ins Benutzerhandbuch, wie das alles zu laufen hat und dann läuft das eigentlich auch immer sehr rund und gut.
Na, dann warst du ja mit meinem ersten Heckrotorausfall total zufrieden. Nicht. Weil da bin ich ja, um mal da gleich schön einzusteigen, da habe ich mich ja selber bei erwischt, wie ich das Verfahren am besten nicht abfliege. Ja, sonst nimmt man sich immer viel Zeit. Und ne, wir hatten, also es ging darum, wir hatten einen Heckrotorsteuerungsausfall. Und dann war es eben einfach so, dass man dann ganz entspannt, in Anführungsstrichen entspannt, man ist natürlich ein bisschen angespannt vorne im Cockpit, aber dass man natürlich dann erstmal am Flugplatz dran vorbeifliegt, weil wir mussten auf die andere Seite vom Flugplatz, dann schön weit draußen nochmal ausholt und dann ganz in Ruhe auf dem langen Endanflug zurückkommt. So. Und ich hatte aber im Hinterkopf, na, wir müssen uns schon ein bisschen beeilen, weil ich weiß, dass manche Prüfer, die sagen, ey, jetzt lass nicht so viel Zeit und nicht nochmal durchstarten und hin und her, wir haben nicht so viel Zeit im Simulator, ja. Anderthalb oder drei Stunden hört sich wahnsinnig viel an, aber die Zeit rennt und rast, weil es einfach so viel ist, was man abprüfen muss und jedes Verfahren für sich immer so ein bisschen dauert. Habe ich gedacht, komm, machst du so wie immer, wenn es in Wirklichkeit fliegst, ne, kommst du gerade so hinten irgendwie rum, scharf rum um die Ecke. Und habe dann aber völlig aus dem Auge verloren, dass ich für dieses Manöver mit der Power-Einstellung, die der Heckrotor hinten noch hatte, eigentlich viel mehr Geschwindigkeit brauche. Ja, und da kann ich sagen, das war mein Fehler. Ich bin dann zu langsam geworden, weil ich einfach mir keine Zeit für dieses Manöver gelassen habe. Weil ich das wie eine Robinson, so zack, scharf rum, zack, wunderbar, überhaupt kein Problem. Jetzt haben wir aber leider nicht die Robinson, sondern eine H145 und bin natürlich viel zu scharf. Und dann zu scharf war es eigentlich nicht, aber viel zu langsam in dem Moment in der Kurve zu langsam geworden. Und dann hat sich das Heck angefangen wegzudrehen. Und das war das Problem an der ganzen Geschichte. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sowas nicht mehr recovern kann. Und das war mein Fehler, den ich hinterher bemerkt habe, wo ich gesagt habe, Ach, hätte ich mir einfach Zeit gelassen, wäre das alles nicht passiert. Hätte ich weit ausgeholt, wäre schön zurückgekommen und so weiter. Alles ganz in Ruhe. Da musste ich mich selbst erstmal wieder ärgern. Und innerlich ärgert mich sowas natürlich super. Das ist ganz klar. Und das werde ich mir auch fürs nächste Mal natürlich wieder auf die Fahne schreiben und sagen, diesmal machst du es besser. So. Aber das ist so ein Moment gewesen, da hätte der Tim auch zu mir als Prüfer sagen können, Andreas, das war nicht so, wie man es hätte machen sollen, ja? So, und das, also mich ärgert sowas einfach.
Ja, klar. Also sowas ärgert einen natürlich immer, wenn man aufgrund, wie du jetzt sagst, ne, dass man halt irgendwie dann schnell husch husch was machen will oder so. Das ist natürlich immer der Fehler. Und
genau.
Wie du das sagst, ne, man sitzt als Prüfer da hinten drin und ein Heckrotorverfahren ist einfach wirklich sehr langwierig. Also wenn man das richtig macht und sich diese Margen gibt und alles langsam abarbeitet, wie es sein soll eigentlich, dann ist man mit so einem Heckrotorverfahren schon locker 20 Minuten beschäftigt mit allem drum und dran. Und das ist halt eigentlich viel zu lang. Und ich kenne das auch, wenn die Leute dann anfangen, ich erprobe das erstmal in der Höhe, wie der Hubschrauber sich verhält, ob ich noch Schub am Heckschrauber habe oder nicht. Und dann sitzt du da hinten als Prüfer und denkst schon so, puh, ja, wie lange können wir das jetzt ziehen? Ich muss in meiner Zeit noch ein Feuerverfahren einspielen, ich muss noch einen doppelten Triebwerksausfall einspielen, ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss noch jenes abprüfen. Und innerlich hinten als Prüfer läuft schon deine Uhr runter und du denkst so, ja, hoffentlich krieg das langsam hin. Aber das ist halt genau das, was ich eben meinte. Da muss man sich mal selber auf die Zähne beißen und auf die eigenen Fingerchen setzen und die Leute einfach mal machen lassen. Und da darf man sich gar nicht von beeinflussen lassen, weil dann passiert nämlich genau das. Ne? Dann ist ja die Fahrt weggelaufen und dann dreht der Hubschrauber weg. Und dein erster Versuch, dieses Manöver zu fliegen, ist dahin. Und da bleibt nur noch einer, offiziell.
Genau. Ja, genau so ist es. Der hat dann allerdings funktioniert, muss man sagen.
Ja.
Der war dann wunderbar. Das hat dann auch alles gepasst. Das Gute war in dem Moment, ich wusste natürlich dann ungefähr auch, was für eine Pedaleinstellung ist, weil wenn sich der Hubschrauber so früh wegdreht und bei dem Wind, dann ja, dann kriegst du das natürlich schnell raus. Aber es war halt blöd. Ich habe mich da von mir selbst scheuchen lassen, das muss man ganz ehrlich sagen. Und von daher, beim zweiten Mal hat es dann tipptopp funktioniert, haben wir das Ding, ich weiß gar nicht, mit 80, 90 irgendwie sowas auf die Piste gesetzt. Und Knoten. Und dann hat das auch alles gepasst. Dann waren wir unten. So.
Ja, da hatte Oswald uns ganz schön die Power am Heckrotor weggenommen. Das war ganz schön flott. Also da war nicht mehr viel Schub da. Wahrscheinlich gar keiner.
Ja. So, und dann haben wir natürlich überlegt, Tim und ich, wir saßen ja vorne im Cockpit, haben wir überlegt, was können wir denn machen? Tims erster Vorschlag war, wir fliegen zum Frankfurter Flughafen, weil trainiert haben wir im Simulator in Reichelsheim. Da musste ich natürlich innerlich schmunzeln, weil wenn wir dahin fliegen, ist natürlich noch mehr Prüfungszeit um, wenn dann hinten der Prüfer explodiert. Das haben wir nicht gemacht. Und dann war noch das Thema, also wir haben darüber nachgedacht, ob wir vielleicht die Triebwerke abschalten und Auto rotieren, weil wir einfach sehr schnell unterwegs sein mussten, um die Kiste eben auf den Asphalt zu setzen. Und die Bahn in Reichelsheim, die ist halt nicht lang und auch nicht breit. Das heißt, wenn so ein Hubschrauber mit 90 Knoten, was ja so ungefähr 160 Stundenkilometer sind, sage ich jetzt mal über den Daumen gepeilt, wenn der anfängt zu rutschen und sich dabei dreht und auch von der Piste runterrutscht, kann es natürlich sein, der dreht sich, rutscht von der Piste runter, bleibt mit einer Kufe am Gras hängen und überschlägt sich. So, jetzt haben wir aber das Problem, wenn wir die Triebwerke abschalten und eine Autorotation machen, dann können wir den Heli unten auch nicht mehr so gut kontrollieren, weil in dem Moment, wenn wir zu langsam werden, dreht er sich auch um die eigene Achse und dann braucht man immer noch eine gewisse Restgeschwindigkeit. Das war eine schwierige Entscheidung. Und ich habe dann gesagt, nee, ich probiere es. Ich gehe mit viel Speed auf die Piste und gucke, dass die Nase gerade bleibt, sodass wir die so rutschend hinsetzen können. Ja, weil bei der H145, wenn man dieses Manöver fliegt, ist man zu langsam, geht die Nase nach rechts und ist man zu schnell, ist die Nase links sozusagen. Ja, also dann fliegt man so schräg nach links oder schräg nach rechts. Und man muss aber es hinkriegen, dass das Manöver so sitzt, dass die Nase genau in der Mitte ist, damit beim Aufsetzen man auch geradeaus rutscht.
Ja, so sieht's aus. Das ist, Heckrotorverfahren ist halt eins der komplexesten Verfahren, die es überhaupt gibt, weil man halt so viel beachten muss, weil man so viel verändern kann. Das Gewicht spielt dann noch eine Rolle, die Windrichtung, wo kommt der Wind her, kommt er von vorne, von links, von rechts, von hinten, kann man noch mitspielen, je nachdem, welche Power man anliegen hat. Die Drehzahl kann man jetzt bei der 145 nicht beeinflussen, es gibt andere Hubschrauber, da kann man nochmal die Drehzahl ein bisschen anheben, das hat auch wieder Einfluss auf den Heckrotorschub am Ende. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man nochmal bedenken kann und muss und Ja, deswegen ist das wichtig, dass wir das im Simulator trainieren, weil im Ernstfall sollte man dran denken. Und im Ernstfall, glaube ich, wärst du auch nicht in Reichelsheim gelandet.
Nicht mit der Geschwindigkeit. Ich hätte sicherlich einen Anflug in Reichelsheim gemacht, wenn es irgendwie langsamer möglich gewesen wäre. Wenn wir da eh schon sind, dann hätte ich es probiert. Aber wenn ich gemerkt hätte, hey, so die ist so flott unterwegs, ja, dann wäre ich wirklich nach Frankfurt geflogen, hätte mir da eine breite Piste gesucht. Da kann ich dann rutschen, wie ich möchte. Ja, deswegen
so sieht's nämlich aus,
stressen ja. lassen.
Genau. Oberste Priorität.
Ja. Mhm. Das stimmt. Tim, was ist dir noch an dem Checkflug von uns beiden hängen geblieben, wenn du so mal zurückdenkst?
Ich wusste ja auch nur, dass ich den Operator Proficiency Check machen muss. Und ich wusste aber nicht, dass ich den bei Nacht mache. Und das war für mich natürlich eine besondere Situation, weil ich VFR Night unaided, also ohne Nachtsichtgerät, ja gar nicht gewohnt bin und normalerweise gar nicht mache. Und in dem Simulator auch noch nie gemacht habe, ehrlich gesagt. Habe ich noch nie einen Nachtflug gemacht. Und das fand ich schon vom Setting her gar nicht so gut im Simulator, muss ich sagen. Weil der Landescheinwerfer, der war ja gar nicht richtig dargestellt. Ja. Also das war wirklich, teilweise hatte man beide Landescheinwerfer an und man hat trotzdem nichts gesehen, weil der einfach nicht dargestellt wurde unter einer gewissen Höhe. Also das fand ich schon ein bisschen strange. Und ja, da hat mich der Oswald hinten auch schon ganz schön in Schwitzen gebracht.
Aber das stimmt, ja. Solange wir nämlich den Scheinwerfer auf der schwarzen Asphaltbahn hatten, ohne dass dann weißer Streifen oder so zu sehen war, war der nicht sichtbar. Und das war natürlich schwierig, weil Himmel schwarz, Piste schwarz, Wiese und Wald drumherum schwarz. Es war halt einfach in dem Moment alles dunkel. Erst als die Wiese kam am Ende von der Runway, hat man dann wieder was gesehen, ja.
Ja,
aber da musst du wahrscheinlich eine Schwierigkeit für dich einbauen. Du hast so viel Erfahrung, Tim, auf der Kiste.
Ja, genau. Nee, aber es ist ja auch jedes Mal, wenn du so eine Überprüfung hast, ist es halt trotzdem eine Anspannung, ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich denke, oh mein Gott, falle ich da durch. Also da bin ich mir schon relativ sicher, dass ich die Maschine so weit im Griff habe, dass ich die Verfahren in dem Rahmen, wie du sie mindestens erbringen musst, dass ich das schon drauf habe. Aber man möchte dann natürlich, wie bei jeder Prüfung, wie ich das schon mal erwähnt habe, möchte man halt auch so ein bisschen seine Duftmarke hinterlassen und zeigen, ja, ich kann das Ding wirklich richtig gut fliegen. Und man setzt sich da selbst schon so ein bisschen Druck aus. Aber was einem natürlich sehr gut gefällt, ist dann immer das Teamwork. Also ich finde den Multipilot-Teil auch immer sehr, sehr schön und auch immer sehr interessant, das mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu machen, weil jeder hat so seine eigene Art, damit umzugehen, ich natürlich auch. Und es ist dann schon interessant zu sehen, wie dann zusammengearbeitet wird. Also manchmal ist es wirklich so, dass du einen sehr dominanten Pick hast, der auch sehr viel selber schaltet an den MFDs, also an den Displays vor einem, teilweise selber dann auch die Triebwerke ausschaltet und der Co. dann echt nur so daneben sitzt und das alles so wegrodgert, so ja, genau, so machen wir das jetzt, ja. Und es gibt dann andere, die auch eine sehr schöne Arbeitsverteilung haben. Was ich immer interessant finde, ist, wenn du einen steuerführenden Piloten hast, der relativ hohe Workload hat, das auch selber merkt und ganz viel an seinen Co. abgibt und der Co. das dann auch merkt und der Co. wirklich alles selbstständig mehr oder weniger abarbeitet und der Pilot Flying, also der verantwortliche Pilot, sich dann wirklich darauf konzentrieren kann, dass er einfach nur den Hubschrauber fliegt. Das finde ich dann auch immer ganz interessant zu sehen, dass eigentlich vermeintlich schwächere Piloten teilweise bessere Leistungen erbringen als wirklich gute Piloten, die einfach ja, sich aufführen wie der Chef im Ring und keinen dazwischen lassen.
Wahrscheinlich, weil sie dann zu wenig abgeben, ja. Also ich hatte mir nochmal Gedanken gemacht hinterher und habe mir gedacht, ich würde ja gerne mal irgendwo in einem Multi-Crew-Cockpit mitfliegen, wo die Piloten es gewohnt sind, einfach immer zu zweit zu sein. Weil wie du so schön sagst, also ihr seid ja auch gewohnt, immer zu zweit zu sein, weil dann die Abläufe ganz anders ist, als wenn da zwei Piloten sitzen, die jetzt Multicrew fliegen, aber gewohnt sind, Single-Pilot eigentlich zu fliegen. Ja, ich glaube, dass ich da nochmal wahnsinnig viel lernen könnte und gerne würde, aber im Moment habe ich nirgendwo die Chance, das zu machen. Also von daher wird der Traum so, oder was heißt der Traum, der Wunsch nicht so schnell in Erfüllung gehen.
Andreas, aber du bist herzlich eingeladen. Ich bin Mitte Januar wieder da zu katastrophalen Zeiten.
Kannst du ja, gerne da habe ich Zeit, kommen. Das ist gut. Katastrophale und, Zeit hört sich gut an, da habe ich Freizeit.
Und als Observer dich damit zusetzen und mal gucken, wie unsere Leute das machen.
Oh, das mache ich sehr gerne. Im Januar, sagst du? Mhm. Ja, wenn das passt, sehr gerne. Das würde mich nämlich echt mal interessieren, weil man, denke ich mal, da noch viel, viel mehr mitnehmen kann, auch wie man es besser verteilen kann, als das, wenn man so mit einem schlechten Gewissen daneben sitzt und sagt, okay, wie soll ich denn den jetzt mit einbinden? Ja, und ja,
das ist eine gute Idee. Ja, deswegen finde ich es auch immer interessant, bei den Johannitern, bei euch dann jetzt mit dem Oswald auch als Prüfer zu fliegen, weil ich finde es schön, auch mal andere Prüfer kennenzulernen, wie die das machen, wie die das aufbauen, wie die agieren. Wir sind ja hier sehr in unserem eigenen Saft. Ich kenne alle unsere Piloten eh in- und auswendig und weiß genau, wo die ihre Schwächen und wo die ihre Stärken haben. Und die Prüfer untereinander, wir sind ja nur drei Prüfer hier bei uns in der Staffel. Wir kennen uns natürlich auch untereinander. Und da weiß man auch genau, wie die untereinander ticken, wer was sehen will, wen man womit beeindruckt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wo man jemanden schnell für sich gewinnen kann. Und da ist es einmal auch ganz schön zu sehen, wie andere arbeiten und wo die Schwerpunkte drauf legen. Und da kann man sich dann auch immer noch sowas von mitnehmen. Und in der eigenen Blase, also wenn man hier bei uns irgendwo Prüfung abnimmt, der Genpool ist geformt, da kommt nichts Neues rein. Da ist immer ganz gut, wenn man irgendwo extern mal eine Prüfung macht, dass man so ein bisschen neues, frisches Genmaterial in die Prüfung mit reinbringt.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Ich meine, das geht mir als Prüfer auch so. Ich würde gerne mal als Prüfer auch mal mit einem anderen Prüfer zusammen eine Privatpilotenprüfung, eine Berufspilotenprüfung, eine Fluglehrerprüfung oder was weiß ich abnehmen, einfach um mal zu sehen, wie machen das denn die anderen? Weil das ist das ganz große Thema, ja. Du machst deine Prüferausbildung und danach arbeitest du vollständig alleine. Da kommt vielleicht mal vom Luftfahrtbundesamt jemand vorbei und guckt sich das an und gibt dir Tipps. Aber trotzdem hat ja jeder Prüfer so seine eigene Art und das ist echt schwierig. Also wenn da mal was in der Nähe ist, dann gucke ich immer, ob ich da damit rein kann, wenn ich den Prüfer kenne, wenn es der Bewerber denn auch erlaubt, weil hey, jetzt sitzt auf einmal ein zweifacher Prüfer drin und hört drin zu, das kann ja auch unfassbar diese Aufregung steigern. Aber im Hubschrauber geht es ja dann sowieso nicht. Aber trotzdem, ja, also das glaube ich, dass das für dich interessant ist, weil das würde ich auch gerne mal machen. Aber das sehe ich ja dann. Wenn ich dich mal besuche, dann gucke ich mal, setze ich mich gerne nach hinten.
Vielleicht ist das auch mal ein Thema für uns. Wir haben uns ja, um mal kurz was einzustreuen, auf der Rothaus habe ich auch mal mit dir drüber gesprochen, ob wir nicht mal irgendwelche Kurse zusammengeben sollten oder so. Vielleicht ist das ja auch mal was, dass wir so ein Prüfer-Incentive machen, wo wir uns mit 10 Prüfern zusammensetzen und gegenseitig mal so Prüfungen simulieren und sich jeder mal abgucken kann vom anderen, wie der das so macht. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also wer das hört und Prüfer ist und Interesse hat, an sowas teilzunehmen, schreibt uns das mal über Instagram oder über unsere privaten Accounts oder den abgehobenen Account. Ja, wir überlegen nämlich jetzt 2025 mal irgendwas zu machen, wo wir ein bisschen mehr mit unseren Hörern interagieren können.
Mhm. Fangen wir mit den Prüfern an. Machen wir das. Ist dir denn vom Checkflug irgendwas hängen geblieben, wo du sagst, das fand ich, ist dir wirklich gut gelungen oder wo du sagst, damit war ich echt sehr zufrieden irgendwie und so weiter. Also so ein besonderer Moment oder war alles gut, keine Ahnung, aber wo du einfach sagst, da bin ich happy, dass ich das so hingekriegt habe.
Also ich war happy, dass ich die AR im Dunkeln auf die Piste hingekriegt habe und auch so gerade noch den letzten Meter der Piste hatte, wo sie dann stehen geblieben ist.
Ja, also das war unfassbar, das stimmt.
Das war natürlich komplett so gewollt.
Ja, ja, na klar.
Nee, aber das,
erzähl, Tim, wie war das, damit es alle verstehen?
Ja, ich musste halt natürlich auch eine Autorotation machen, doppelten Triebwerksausfall. Ich weiß gar nicht, welche Höhe wir hatten, 3000 Fuß, glaube ich, ungefähr. Über Reichelsheim, relativ kleiner Platz, wer ihn nicht kennt, mit einer kurzen Bahn, schmalen Bahn. Und der Triebwerksausfall kam dann auch sehr nah an der Bahn, dass ich also auch, wenn ich normal geradeaus autorotiert wäre, die Bahn überschossen hätte, also zu weit gekommen wäre und dann sind wir noch ausgekurvt und dann kam natürlich die Drehzahl und die Geschwindigkeit und war ein bisschen herausfordernd, hat aber eigentlich ganz gut geklappt und ich bin dann wirklich so im letzten Drittel der Bahn aufgesetzt mit relativ hohem Tempo und man lässt den Hubschrauber dann so ausrutschen und dadurch, dass er Kufen hat und nicht so richtig rollt, sondern dann natürlich viel Reibung ist, wird er immer langsamer. Und ja, wir standen dann irgendwann auf der Schwelle und hatten wirklich genau den Strich der Startbahn, wo sie dann endet, hatten wir direkt vor uns. Und das war so der letzte Meter, auf dem der Hubschrauber dann stehen geblieben ist. Das fand ich ganz nett.
Ja, du hast direkt vor dem Haltestrich sozusagen gestanden mit den roten Lämpchen am Bahnende. Das war echt cool. Das stimmt, richtig, ja. Ja, aber diese Autorotation, ich meine, das ist so unfassbar, wie diese Drehzahl abfällt. Das war auch gestern wieder schwer beeindruckend im Simulator, dass wenn erst das erste Triebwerk ausfällt und dann kommt das zweite hinterher. Wenn du eigentlich nicht damit rechnest, dass jetzt das zweite ausfällt, dann ist der Pitch eigentlich schon viel zu spät unten, kann man eigentlich sagen. Ja. Also viele lästern über die R22, weil man so wahnsinnig schnell reagieren muss, wenn man mit der fliegt, dass der Pitch unten ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, bei der H145 ist viel kritischer. Das geht so, bam, und dann ist die Drehzahl weg irgendwie.
Ist massiv kritisch.
Ja, also man muss wirklich drauf gefasst sein, ja.
Wenn das in Wirklichkeit auch so ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeiner eine Chance hat, das zu recovern.
Ja, weil wenn es wirklich so unvorher angenommen kommt, weil ich meine, im Simulator weißt du, okay, da kann jetzt, ne? Und aber also wirklich Wahnsinn. Und ich musste ja dann auch einen Pitch runterhauen und dann erstmal irgendwie die Drehzahl wieder hochkriegen. Die kam dann auch wieder, was mich echt gewundert hatte, weil sie schon super tief war. Aber ist ja schön, dass sie wenigstens wieder kam. Deswegen haben wir am Ende auch nochmal, wollte ich ja unbedingt ausprobieren, als so ein bisschen Zeit war, wenn man denn einfach so, ja, ich sag mal, fast wie in der Startphase ist, nicht hoch, 500 Fuß über Grund, und man hat aber schon eine gewisse Geschwindigkeit gehabt, ja, ich hatte ja irgendwie 80, 100 Knoten, irgendwie sowas um den Dreh, und dann fällt einem das zweite Triebwerk aus, also, tja, da muss ich echt sagen, keine Ahnung, du kriegst die Drehzahl ja eigentlich gar nicht mehr hoch, weil du dann schon unten bist. Wenn dem dann so wäre. Da wusste ich es ja, da habe ich ja den Pitch schon runtergetan, ja.
Ja, genau. Also ich mache es auch ganz oft bei meinen Leuten, dass ich dann bei sowas, dass ich dann sage, okay, es fällt jetzt erst das erste Triebwerk aus, und dann ziehe ich wirklich runter und lasse das zweite Triebwerk ausfallen, damit diese Stresssekunde schon mal minimiert ist. Dann haben sie trotzdem noch gut genug zu tun, weil, wie du sagst, keiner rechnet damit, dass wirklich die Drehzahl so massiv schnell abfällt. Aber wenn man das nicht einzählen würde und da einfach so im ganz normalen Flug bei einem Triebwerk herausnehmen würde, das ist nicht zu recovern.
Aber gut. Ja, man muss eigentlich sagen, wenn ein Triebwerk ausfällt, dann musst du wenigstens den Pitch schon mal ein bisschen runter machen, weil du denkst, okay, wenn ich jetzt nicht sofort weiß, warum das ausgefallen ist, ja, und mir fällt jetzt das zweite aus, also ich glaube, ich würde in Zukunft instinktiv den Pitch immer runter machen, also nicht so volle Kanne runter, sondern einfach schon mal so ein bisschen so, wo ich mir denke, okay, wenn ich denn die Reiseflughöhe habe und Geschwindigkeit und so weiter, dass ich wenigstens da schon mal irgendwie mal kurz das Triebwerk, muss ich ja eh OEI Conditions, ne, also ein bisschen weniger Leistung fliegen, aber das ist schon, das fand ich schwer beeindruckend, mal wieder. Komischerweise kam mir das bei den letzten Autorotationen in der H145 in Bonn-Hangelheim im Simulator nicht so vor. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich dermaßen unterscheiden, ja.
Nee, also von meinen Erfahrungen her, ich habe jetzt die meiste Zeit ja nur in Bonn-Hangela gemacht, und das war auch immer so massiv der Drehzahlabfall.
War ja, siehst du mal. Was ich schwer beeindruckend fand, war und die Löcher im Tank, die wir hatten. Ich weiß nicht, ob auf uns jemand geschossen hat, aber auf einmal haben wir nur noch eine gelbe Spritanzeige gehabt und man konnte zusehen, wie da der Sprit rausläuft eigentlich, und dann den Landeanflug abgebrochen und runter auf irgendeine Wiese, bevor die Triebwerke rausfallen. Weil auch das wäre ja doof gewesen, wenn du irgendwie in 200 Fuß bist und dann geht erst die eine Düse und sofort danach die zweite aus, dann machst halt auch nichts mehr, ja.
Ja, da waren wir auch unser Multiorganversagen, ne? Das eine Triebwerk war eingefroren. Da hatten wir dann den Fadec Emergency Switch auf das andere gelegt, quasi das Triebwerk, was nicht mehr steuerbar war durch die digitale Triebwerkssteuerung, von dem anderen Triebwerk halt mitgesteuert wurde. Ja, ist ein bisschen kompliziert, vielleicht sich das vorzustellen. Aber das gesunde Triebwerk im Prinzip, was jetzt noch alles gesteuert hat, das alles lief, das hatte dann eben diesen massiven Spritverlust, und das wäre dann aufgrund des Spritverlusts ausgegangen, und dann wäre das kranke Triebwerk, hätte ja nicht mehr gewusst, wie es arbeiten soll, und wäre dann wahrscheinlich mit ausgegangen. Ich weiß gar nicht, was in dem Fall passieren würde.
Es wäre auch ausgegangen, weil es lief aus beiden Tanks der Sprit raus.
Ja, stimmt, bei dem anderen, das Der war zwar ein bisschen mehr drin, aber der wäre ja, sowieso ausgegangen. Ja, das stimmt.
Ja. Da hätte man dann auch gemerkt, okay, warte mal, OEI Condition, okay, warte mal, es geht eh gleich aus. Puh.
Ja.
So. Ja, das stimmt. Dann stand man da auf dem Acker. Ja, aber ich finde es immer wieder schön, im Simulator zu fliegen, weil du einfach Sachen machen kannst, die sonst im Real Aircraft nicht gehen. Ja, so gerne ich ja mit der Kiste wirklich mal Auto rotieren würde, aber es geht einfach nicht. Wir können es nicht machen. Airbus erlaubt es auch nicht. Dafür ist der Simulator schon gut, dass man wenigstens so ein Gefühl dafür kriegt, was könnte passieren, wie könnte sie sich oder wie wird sie sich verhalten.
Ja, da denke ich auch jedes Mal, also was ich ganz interessant finde, ist immer, dass man Triebwerke ja auch wieder anlassen kann, wenn sie mal ausgefallen sind. Es liegt kein mechanischer Defekt vor. Das kann man immer wunderbar im Simulator durchspielen, weil in der Realität kann man es einfach nicht machen. In der Realität nimmt man sich kein Triebwerk raus, um es wieder hochzufahren. Und das finde ich dann auch immer ganz interessant, dass man die Leute dann darauf bringt, hey, du kannst es auch wieder anlassen, weil da denkt eigentlich keiner dran. Und das, was mich aber wundert, wenn man die Triebwerke wieder anlässt, beziehungsweise das eine, was dann aus war, und es fährt hoch, dass man so ein starkes Giermoment um die Hochachse hat, wenn das dann wieder richtig hochläuft. Ob das in der Wirklichkeit auch so ist, ich weiß nicht, hast du da Erfahrung? Hast du sowas mal erlebt? Ist das auch in Wirklichkeit so?
Also wie du schon sagtest, mittlerweile macht man das nicht. Vor 20 Jahren, als ich mein Bo-Type-Rating bekommen habe, da war nicht der Prüfer, sondern mein Lehrer, der war dann, komm, wir machen jetzt mal das eine Triebwerk aus und dann fliegen wir ein Stückchen geradeaus und dann machen wir es wieder an, so. Und da war es nicht so. Das ist aber auf der Bo 105 gewesen. Und genau das gleiche auch, als wir simulierten Triebwerksausfall geübt haben für an einem Helipad landen mit der Bo dann eben runter. Ja, der hat das dann einfach auf Idle gemacht, fertig, bumm, aus. Ja. Oder auch ganz aus teilweise. Da war das gang und gäbe, das kannst du heute alles nicht mehr machen, ja, auch nicht mit diesen Computerfliegern. Ich habe da keine Erfahrung leider drin. Also, wie gesagt, auch Checkflüge auf der 145 bis jetzt immer nur im Simulator, weil es ja auch Pflicht, steht ja im Gesetz, musst du da machen. Hat euch ja auch getroffen oder, naja, sagen wir mal so die Bundespolizei eher, wo du ja auch schulst, die das ja viel lieber alles auf Real Aircraft damals gemacht hat.
Ja, wir ja auch. Also das waren wir ja alles so gewohnt
oder ihr auch.
Mit Real Aircraft.
Ja.
Und jetzt mit diesen ganzen Simulator-Slots und wenn man sich das anguckt, also wir zum Beispiel haben ja drin gesessen von 21.30 Uhr bis 0.30 Uhr war unser Slot.
Mhm.
Das sind halt auch keine schönen Zeiten, ne? Und das halt auch noch auf Samstagabend. Also es gibt Dinge an dem Samstagabend, die kann ich mir vorstellen, die schöner sind, auch wenn ich gerne fliege, aber das ist halt schon, puh, weiß ich nicht.
Ja, das ist nämlich das so. Auf der einen Seite musst du jetzt echt performen und richtig Leistung zeigen und das aber zu einer Uhrzeit, die eigentlich so der ganzen Sache vielleicht gar nicht so, ja, so gut entspricht. Aber weil diese Simulatoren halt einfach auch so ausgelastet sind, dass du eben nicht so irgendwie den Wahlplatz immer bekommst. Irgendwie Montagmorgen von 9 bis 12, ja.
Mhm.
Oder 13 bis 16 Uhr für die, die lange gerne schlafen, gerne lang schlafen. Irgendwie sowas. Das funktioniert halt einfach nicht. Das ist wirklich ein bisschen schade. Aber da dürfen wir uns nicht beschweren, Tim, weil ich von den Airlinern weiß, die sind ja auch rund um die Uhr irgendwie im Simulator. Hauptsache, sie kriegen noch irgendwo einen Slot.
Ja, genau. Da sind ja auch diese ganzen Airliner-Simulatoren um uns rum, wo wir da sind in Frankfurt beim Lufthansa Aviation Trainingszentrum oder wie es auch immer heißt, Barbie Bootcamp. Und die haben ja, also wir dürfen uns eh nicht beschweren, die haben immer 4-Stunden-Slots. Ne? Die sitzen immer 4 Stunden in der Karre und machen da ihre Manöver.
Mhm.
Also puh, da bin ich schon froh, dass wir haben immer so 2 Stunden angesetzt, weil wir auch aber immer nur einen Checkflug machen. Jetzt hatten wir einen 3-Stunden-Slot, so 1,5 Stunden. Das ist auch relativ knackig und flott, das Programm. Da darf nicht unbedingt sehr viel schief gehen. Ja, von daher.
Tja, siehst du. Ich muss aber auch sagen, die 3 Stunden reichen dann. Also nach 3 Stunden denke ich mir auch
total.
Ja, jetzt, also bei 2,5 gucke ich dann mal, wenn ich nicht fliegen muss, schon mal auf die Uhr und sag so, okay, jetzt, also die letzte halbe Stunde, die könnte ein bisschen flotter rumgehen, aber da kannst du ja nichts für. Du kannst ja dadurch nicht schneller fliegen. Aber was ich ganz cool fand, war die vereiste Scheibe am Schluss. Das hatte ich auch in meiner Story gepostet. Den Effekt hat mir nämlich vorher noch keiner eingebaut. Du durftest ja IA fliegen.
Mhm.
Und da sind wir mit einer vereisten Scheibe aus den Wolken gekommen, ne? Mich hat dann auch jemand gleich angeschrieben, ja, wie geht denn das? Habt ihr denn keine Heizung und so weiter? Oder die H145 hat ja gar keine Heizung und so weiter, da kann man doch nicht in Vereisungs-Conditions fliegen, sage ich ja. Und genau das war die Übung, dass die Kiste halt dann eben vereist. Ja. Das war natürlich nicht gewollt. Tim hat nicht gesagt, ach cool, Freezing Level, da gehen wir jetzt mal rein in die Wolke und holen uns ein bisschen Eis, sondern es ging einfach nur um den Effekt, dass man sagt, hups, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, als wir aus der Wolke raus sind. Wir haben nicht gemerkt, dass das Ding vorne angesetzt hat, also eingefroren ist.
Ja, genau. Und Oswald hatte uns ja auch ein IIMC eingespielt, also inadvertent. Wir sind gar nicht beabsichtigt IFA geflogen, sondern er hat uns gesagt, oh, da habt ihr nicht aufgepasst, seid in die Wolke eingeflogen. Und dann haben wir halt als Sicherheit sind wir erstmal auf eine sichere Höhe gestiegen in der Wolke und haben dann einen Instrumentenanflug auf Köln-Bonn gemacht. Und das ist dann natürlich klar, wenn es gefriert am Hubschrauber, muss man abwägen, wie lange brauche ich jetzt noch die Zeit in der Wolke, um vernünftigen Instrumentenanflug zu machen, oder traue ich mich und gehe nach unten wieder raus und hoffe einfach, dass ich hindernisfrei rauskomme. Das ist dann so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer, ne?
Also ich muss ja sagen, wenn man das kann, dann ist das natürlich eine super Bereicherung für so, wie du schon soeben gesagt hast, wenn man gar nicht in die Wolke reinfliegen wollte, aber dann plötzlich drin ist in der Wolke, dann ist das eine große Bereicherung, sich da in Ruhe, ohne Panik, wieder rauszuhangeln bei der ganzen Geschichte, ja. Da verstehe ich die EASA leider nicht, warum die nicht diese Anforderung herabsetzt, dass man das in der Berufspilotenausbildung flapp oder kurz danach ganz einfach machen kann, dass die Leute schon mal irgendwie so ein bisschen Erfahrung irgendwo sammeln können. Die können ja im schönen Wetter IA fliegen, aber Hauptsache sie lernen die Verfahren kennen und, ja. Tja, da nicht.
Ja. Ja, und vor allen Dingen mit so einem Hubschrauber wie der 145, ne, wo du das alles wunderbar programmieren kannst, wo du einen Vierachs-Autopiloten hast, der das alles von alleine abfliegt, mit seinem Gerät kommuniziert, wo man die Anflüge eingeben kann. Also da ist ja wirklich nichts einfacher als das, mit dem Ding IFA zu fliegen. Da muss man ja wirklich nirgendwo mehr manuell steuern. Das ist ja wirklich alles durch den Hubschrauber übernommen und selbst der Anflug wird automatisch in 60 Fuß irgendwo dann abgeschlossen und der fliegt geradeaus weiter. Und wenn man dann die Runway noch nicht sieht, ja, dann hat man wirklich ein Problem. Aber also das ist alles so hochmodern und so eine tolle Technologie, dass man damit so unproblematisch irgendwo Anflüge machen kann mit Instrumenten. Das ist echt schon cool, muss ich sagen. Tja. Nicht nur, weil ich jetzt ganz frisch habe, sondern auch generell.
Ja, das ist ja, wie gesagt, das ist ein Computerflieger, da geht das für IA, das funktioniert. Aber leider, und da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, es funktioniert halt nicht in der primären Rettung. Ja, wir können damit nicht zur Einsatzstelle fliegen, die hat kein Instrumentenlandesystem. Wir können zu keinem Krankenhaus fliegen hier in Deutschland, das hat kein Instrumentenlandesystem. Da hört es dann leider wieder auf. Und genau da könnte man dann eine H145 richtig toll nutzen, wenn das denn überall gegeben wäre. Ja. Tja, wir könnten uns aber natürlich die Anflüge selbst programmieren, aber das gibt Ärger.
Das gibt richtig Ärger. Das mit dem Autopiloten generell, das finde ich auch immer spannend, weil das Flughandbuch sagt ja im Prinzip eigentlich, du sollst so schnell es geht mit Upper-Modis fliegen. Also so schnell es geht, sollst du den Hubschrauber über den Autopiloten fliegen lassen. Und das macht in der Prüfung eigentlich keiner. Das finde ich immer sehr faszinierend. Da haben immer alle Leute noch so den Anspruch, so nein, ich muss doch hier zeigen, dass ich das kann und so. Und so ist es ja gar nicht. Also ich kann ja jederzeit den Autopiloten fliegen lassen. Wenn der Prüfer das nicht sehen will, dann wird er den schon ausfallen lassen. Aber
ja, genau.
Stimmt. Aber in der Regel ist es so, eigentlich kannst du 90% der Prüfung mit dem Autopiloten fliegen. Aber es macht keiner. Das ist total verrückt.
Ja, aber das ist genau die Situation, wo du mich gefragt hast, Andreas, willst du nicht einfach mit dem Autopilot senkrecht hoch und dann fertig? Ich sage, nein, ich will selber fliegen, dafür bin ich ja Pilot geworden, so ungefähr, weißt du? Das habe ich so nicht zu dir gesagt, sondern einfach nur gesagt, nee, ich mache das so. Aber das ist ja eigentlich für mich genau das, was Spaß macht, dass ich noch selber fliegen kann. Ja? Es gibt ja auch Betreiber, die sagen, hey, ihr müsst mit Autopilot fliegen, ihr dürft nicht manuell fliegen. Ja? Mhm. Das finde ich dann schade, aber das ist dann da halt so geregelt, ja.
Ja, aber wenn du dir das vorstellst, im Simulator ist der Autopilot ist ja total einfach. Also der ist ja wirklich so genau, weil der ja dann einfach dem Computer sagt, ich fliege jetzt in 2000 Fuß und dann fliegst du in 2000 Fuß. Da gibt es keine Böen, die dich da abtreiben, da gibt es nichts. Da bleibst du einfach genau in der Höhe. Und von daher ist das schon eine große Vereinfachung, weil im Simulator natürlich auch die Steuerung nicht so gut funktioniert wie draußen, wo ich viel mehr Informationen von meiner Umwelt habe.
Und wo der Hubschrauber eigentlich reagiert, wie er reagieren muss und nicht wie eine programmierte Maschine. So, siehst du mal.
Aber ja, ist auch, also, was du angesprochen hast noch, ne? Ich hatte jetzt ja wirklich das Wochenende das volle Programm. Ich habe selber Prüfungen abgenommen, ich wurde geprüft, ich war dabei, als du geprüft wurdest, und am nächsten Tag hatte ich ja noch einen Slot, wo der Inspekteur vom LBA kam und mich supervisiert hat. Wie nennt man es?
Ja. Beaufsichtigt, aber Supervision, das ist ja.
Genau, ja. Sich das mal angeguckt hat und mich dann quasi beurteilt hat, wie ich so eine Prüfung abnehme. Hatte ich also jetzt am Wochenende das volle Programm.
Meinst du, du darfst jetzt sowas sagen? Wie war, oder sag mal, wie war das für dich? War das, es war ja das erste Mal für dich, wie war das? War das komisch? Hat sich dann die Stimmung gelockert?
Das erste
gelockert,
Mal ist immer sehr aufregend. Nein, es war natürlich ein gewisser Druck da, das möchte ich gar nicht verneinen. Ich kannte den Herrn nicht wirklich vorher. Ich habe natürlich bei ihm diese Standardisierung gemacht, den Unterricht, da saßen wir, weiß ich nicht, mit 25 Mann drin. Da haben wir uns natürlich nicht persönlich kennengelernt. Das war jetzt das erste Mal, dass wir persönlich was miteinander zu tun hatten. Ich fand das sehr angenehm, aber im Vorfeld habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, so, oh mein Gott, wenn er jetzt da ankommt und du machst irgendwas, was ihm gar nicht passt, nimmt er dir deine Prüferlizenz weg, lässt du die Staffel im schlechten Licht dastehen, lässt du die Luftfahrerschule im schlechten Licht dastehen, dass du jetzt ausgerechnet Prüfer bist und der dich total kacke findet. Dem war dann aber am Ende Gott sei Dank nicht so, der war also ganz zufrieden, wie ich das gemacht habe und wie das alles abgelaufen ist, war auch mit der Crew zufrieden, die ich geprüft habe. Also im Nachhinein war das alles sehr entspannt und sehr gut, aber man ist natürlich auch aufgeregt. Also es ist natürlich eine Prüfungssituation für mich, auch wenn es heißt, er sitzt nur dabei und guckt sich's mal an und sagt mir dann mal so, was man besser machen könnte, was man schon ganz gut macht. Das hat er dann natürlich am Ende auch gemacht und das ist für mich eigentlich ganz gut ausgegangen. Von daher, also es ist am Ende nie so schlimm, wie man sich's vorstellt, aber man macht sich da natürlich Druck und will da natürlich auch dann eine gute Leistung zeigen.
Klar, natürlich, das verstehe ich. Aber das ist doch schön zu hören, Tim, dass wir nicht zusammen dein Abschlusswochenende sozusagen geflogen sind, sondern du weiterhin Prüfer sein darfst.
Ja, erstmal darf ich weitermachen.
Siehst du mal. Siehst du, morgen bin ich unterwegs und bilde einen neuen Prüfer aus. Den darf er dann auch demnächst mal anschauen dann.
Ja.
Tim, wir hatten zum Schluss von unserem Podcast hatten wir noch eine Sache, die wir unbedingt sagen wollten, die uns die ganze Zeit sehr auf dem Herzen lag und du jetzt zum Glück da ein Problem gelöst hast. Erzähl's.
Ja, ich bin super happy und ein Riesendank an Gregor. Also ich habe es nämlich nicht gelöst, ich habe es nicht geschafft, aber wir haben da jetzt jemanden im Hintergrund, der uns so ein bisschen in unserem Audio-Wahn unterstützt und der das wirklich drauf hat und der hat es geschafft, die Tonspur mit Fred North auf Pilots Crosstalk zu retten. Das scheppert jetzt nicht mehr. Das konnte man sich ja so gut wie nicht anhören. Jetzt kann man sich's anhören. Es ist echt gut geworden. Es ist eine tolle Folge. Wer es schon gehört hat, hört es euch nochmal an, weil jetzt könnt ihr es genießen. Wer es noch nicht gehört hat, sofort anhören. Wie gesagt, super Folge. Ich habe seitdem noch ein paar Mal Kontakt gehabt mit Fred North. Super Kerl. Da wird vielleicht auch noch ein bisschen mehr kommen, auch im Podcast. Gibt es auch noch ein Versprechen, was wir uns gegenseitig gegeben haben. Da bin ich auch mal gespannt, was daraus wird. Da warte ich noch auf eine Kleinigkeit von ihm. Also das ist nicht mit dieser Folge abgeschlossen, so wie es aussieht, sondern da wird noch ein bisschen was an Nachklapper kommen. Aber hört es euch an, es ist auf Englisch. Ich verstehe es, man kann ihn gut verstehen, also werdet ihr das auch verstehen. Hört auf jeden Fall rein, super gute Folge.
Genau, und Tim, wie muss ich schreiben, damit ich es finde? Bei Pilots Crosstalk ist es ausgesprochen, aber so schreibt man es ja nicht.
Ja, das ist ein bisschen doof. Also bei Instagram findet ihr es unter Pilots X Talk, aber als Podcast bei Spotify ist es wirklich ausgeschrieben. Da ist es Pilots Crosstalk.
Super, okay. da kann man es dann finden. Und wie gesagt, es ist auf Englisch, aber Fred ist ein super netter Kerl. Hat echt Spaß gemacht mit ihm. Und ich bin gespannt, wann wir endlich das Geheimnis lüften können, Tim, was wir da in der Folge, was du da machen musst. Ich bin sehr gespannt.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf, aber da muss er noch liefern. Das hat er noch nicht getan. Ja. Ich warte noch.
Jetzt sind wir mal gespannt. Toll, Tim. Dann vielen Dank für diesen tollen Simulatorflug mit dir.
Ja, danke dir auch. Aber weißt du, was ich noch ansprechen wollte, bevor wir hier Ende machen?
Ja, sehr gerne.
Wir haben es natürlich wieder verpeilt. Ich glaube, das ist schon wieder 3 oder 4 Folgen her, wo ich gesagt habe, wir haben so eine Playlist gemacht. Und bei Spotify. Was. Da war was, genau. Und da habe ich jetzt einfach nochmal ein paar Lieder drauf geknallt. Also wer da nochmal reinhören möchte, die abgehobene Spotify-Playlist werden wir nochmal verlinken hier in den Shownotes und auch nochmal bei uns auf der Instagram-Seite, dass ihr da nochmal reingucken könnt. Heute habe ich nochmal 2 Lieder rausgesucht und zwar gibt es, wusste ich auch nicht, eine neue Version von Fly von Lenny Kravitz mit Quavo, die ist super gut, die möchte ich draufhauen. Und dann möchte ich was, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Fliegerei zu tun, aber ein Freund von mir, der hat ein Bandprojekt, das heißt Förster, und da möchte ich das Lied Fühlst du das auch drauf tun, weil das finde ich einfach super gut und ich möchte ihn ein bisschen featuren. So.
Super, das ist doch toll, das gefällt mir sehr gut. Cool. Toll, Tim. Lieben Dank für den Input und für diese schöne Folge mit dir. Dann passt auf euch auf da draußen. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank also auch an all die fleißigen Zuhörer, die wir haben. Wir freuen uns immer sehr auf euer Feedback und auch natürlich, wenn ihr uns zuhört. Tim, ich freue mich, dich das nächste Mal zu sehen. Wir quatschen über diesen Termin im Januar. Da werden wir dann natürlich noch mal was zu erzählen. Oder ich erzähle spätestens sowas bei mir auf der Instagram-Seite davon. Bin mal sehr gespannt. Und ja, kommt alle gut in euren Donnerstag, wenn ihr uns direkt gleich morgens am Donnerstag hört.
Und weißt du was? Habt schöne Weihnachten. Die nächste Folge ist dann erst nach Weihnachten.
Ja, das stimmt. Frohe Weihnachten an euch alle.
Frohe Weihnachten und am 2. Weihnachtstag kommt dann die nächste Folge raus. Da werden wir dann mal abfragen, wie viel ihr gegessen habt.
Alles klar, Tim. Mach's gut. Vielen Dank.
Du auch, ihr da draußen auch. Tschüss.
Ja, bis dann. Ciao.